In the sight of Jesus, there is only one church on earth. It's not a Catholic church.
In den Augen Jesu gibt es nur eine Kirche auf Erden, keine katholische, keine protestantische, keine baptistische, keine presbyterianische und keine anglikanische Kirche bzw. Gemeinde. Es gibt einfach nur seine Gemeinde. Und ich glaube, dass er sehr eifersüchtig darüber wacht, dass es seine und nur allein seine Gemeinde ist. Vor mehr als 20 Jahren, als ich zum letzten Mal eine eigene Gemeinde leitete, sprach ich meistens von meiner Gemeinde. Eines Tages sagte der Herr zu mir, würdest du etwas ausmachen, mir zu sagen, wessen Gemeinde es eigentlich ist? Ich hielt kurz inne und dachte nach und erwiderte, Herr, ich hoffe, es ist deine Gemeinde, aber ich bin mir da nicht so sicher. Seither bin ich kuriert und versuche nie wieder irgendeinem Teil der Gemeinde Christi mein Etikett oder meinen Besitzanspruch aufzudrängen. Das Thema lautet, zurück zur Einheit, da anhand des biblischen Berichts in der Apostelgeschichte sehr deutlich wird, dass die Gemeinde in Einheit begann. Ich möchte nur ein paar Stellen lesen, die dies unterstreichen. Die Entstehung der Gemeinde auf Erden wird in Apostelgeschichte 2,1 beschrieben. Es heißt, und als der Tag des Pfingstfests erfüllt war, waren sie alle geschlossen an einem Ort zusammen. Sie waren vereint, und etwas später im selben Kapitel heißt es, der Heilige Geist war bereits gefallen und es hatte sich eine große Menschenmenge bekehrt. So heißt es in Vers 44, alle gläubig geworden aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speisen mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Sie verharrten einmütig, heißt es hier. Sie waren alle beisammen und so wurde die Gemeinde geboren. Etwas später, im Bericht von der Urgemeinde in Apostelgeschichte 4,32 lesen wir, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Hier wird sehr klar, dass es nur ein Leib war, nur eine Gruppe von Menschen. Dann denken wir daran, an wen Paulus seine Briefe richtete. Er schrieb zum Beispiel an die Gemeinde zu Korinth, die Gemeinde zu Thessaloniki, die Gemeinde zu Philippi. Er schrieb nie an die Baptistengemeinde zu Korinth oder an die anglikanische Gemeinde oder an die katholische Gemeinde. Es gab nur eine Gemeinde. Er musste sie nicht näher bezeichnen. Wenn Paulus heute noch am Leben wäre und der Gemeinde hier in Singapur einen Brief schreiben würde, wäre es interessant, wer ihn letztendlich bekommen würde. Wer wäre der Empfänger? Ich sage das nur, um euch darauf aufmerksam zu machen, wie weit wir eigentlich von dem Muster abgewichen sind, das zur Entstehungszeit der Gemeinde galt. Ich möchte euch kein Schuldgefühl aufbürden. Ja, ich möchte nicht einmal mir selbst ein Schuldgefühl aufbürden. Für die vielen Jahrhunderte der Geschichte sind wir nicht verantwortlich. Wir leiden vielleicht unter den Konsequenzen, doch verantwortlich sind wir für unser eigenes Handeln. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir heute auf die Situation reagieren und welche Maßnahmen wir bezüglich dieser Situation ergreifen. Eins ist offensichtlich, wenn Jesus zurückkommt, kommt er zu einer vereinten Gemeinde zurück, denn er kommt ja zu seiner Braut zurück. Die Gemeinde ist seine Braut. Wir sind uns wohl alle darüber einig, dass Jesus kein Bigamist ist. Er hat keine zwei Bräute. Er hat keine katholische und gleichzeitig noch eine protestantische Braut. Demnach muss die Gemeinde zwischen jetzt und der Wiederkunft Jesu irgendwie als jene Gruppe von Menschen identifiziert werden, die gemeinsam die Braut Christi werden. Einigen von euch scheint das womöglich so weit weg, dass ihr meint, das sei unrealistisch und unmöglich. Dem entgegne ich die Worte Jesu, wo er sagt, Menschen ist dies unmöglich, doch Gott ist alles möglich. Wenn Gott gesagt hat, dass er etwas tun wird, dann wird er es auch tun. Davon bin ich fest überzeugt und ich stelle es nicht in Frage. Ich muss wissen, wie er es tun wird und wie ich auf das, was er tut, reagieren soll. Aber ich stelle nicht in Frage, dass er in der Lage ist, alles zu tun, was er gesagt hat. Es ist eine wichtige Offenbarung aus Apostelgeschichte 3, dass das derzeitige Zeitalter mit einer Phase zu Ende gehen wird, die als die Wiederherstellung aller Dinge bezeichnet wird. Wenn ich gefragt werde, was mit Wiederherstellung gemeint sei, sage ich, Wiederherstellung heißt meiner Auffassung nach, dass man die Dinge wieder an den richtigen Platz und in den richtigen Zustand zurückversetzt. Und ich glaube, Gott wird genau das mit seinem Volk tun. Soweit ich die Prophetien des Alten Testaments verstehe, hat Gott ein Volk, dem er sich durch einen Bund verpflichtet hat, den er nie brechen wird. Der Name dieses Volks ist Israel. Mehr als 1800 Jahre lang waren sie nicht an dem Platz, den Gott für sie festgelegt hat. Doch in diesem Jahrhundert bringt Gott sie an den richtigen Platz zurück. Ich brauche nicht extra darauf hinzuweisen, dass sich dagegen ein immenser Widerstand regt, weil es Kräfte gibt, die sich den Dingen widersetzen werden, die Gott tun möchte. Ich werde heute nicht über Israel sprechen, sondern über das Bündnisvolk Gottes, die Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass so wie Israel etwa seit 1800 Jahren fernab seines gottgegebenen Erbes auf Erden stand und noch steht, auch die Gemeinde ungefähr genauso lange fernab ihres gottgegebenen geistlichen Erbes in Jesus Christus stand und noch steht. Dieses Jahrhundert ist aus mehreren Gründen von besonderer Bedeutung. Unter anderem, weil Gott in diesem Jahrhundert sein Volk an den richtigen Platz und in den richtigen Zustand zurückversetzt. Ich möchte die Worte des Petrus aus Apostelgeschichte 3,19 folgende lesen. Sie richten sich an das Volk Gottes und gelten, wie ich meine, heute noch genauso wie damals. So tut nun Buße und bekehrt euch, oder kehrt um zu Gott. So tut nun Buße und kehrt um zu Gott, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen von Angesicht des Herrn und er, hier füge ich meine eigene Übersetzung ein, und er Jesus den Messias sende, der euch zuvor gesetzt war, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ich möchte euch vier einfache Phasen aufzeigen, die meiner Erkenntnis nach zu dem Prozess gehören, durch den Gott die Gemeinde und sein Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten möchte. Ich möchte jede dieser Phasen mit einem englischen Wort kennzeichnen, das mit den Buchstaben R-E, Re beginnt. Wenn du ein Theologe bist und einen Augenblick in deine Bibel schaust und zu Vers 19 zurückgehst, findest du problemlos das erste Wort. Es steht gleich am Anfang des Verses. Repentance, Buße. Das ist das erste, das ist der erste Schritt. Jedes Mal, wenn das Volk Gottes nicht mehr in Übereinstimmung mit Gottes Willen lebt und die richtige Beziehung zu ihm aufgegeben hat, muss es stets eine konkrete Anforderung erfüllen, nämlich Buße tun. Wer versucht, die Buße zu umgehen, kann die richtige Beziehung zu Gott nicht wieder aufnehmen. Buße ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Das Wort, das im Neuen Testament mit Buße tun wiedergegeben wird, wird im säkularen Griechisch fast ausnahmslos mit seine Meinung ändern übersetzt. Buße tun heißt demnach seine Meinung ändern. Ich habe so gelebt, wie es mir gefiel, mir meine eigenen Maßstäbe vorgegeben, geglaubt, was ich glauben wollte, habe meine eigenen Ziele verfolgt, doch jetzt ändere ich meine Meinung. Ich kehre um, ich stelle mich Gott, ich ordne mich ihm vorbehaltlos unter und sage, Gott, sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Das ist Buße. Und das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge, die die Gemeinde in der heutigen Zeit braucht. Viele Menschen glauben, sie kämen auch ohne diese radikale Veränderung durch, aber das funktioniert nicht. Es gibt keinen Ersatz dafür. Manchmal wird die Frage gestellt, müssen Christen überhaupt Buße tun? Jeder, der die richtige Beziehung zu Gott verlassen hat, muss Buße tun. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, schickt Jesus Sendschreiben an 7 Gemeinden und von 5 der 7 Gemeinden fordert er als erstes, tut Buße. Wenn man dieses zahlenmäßige Verhältnis auf heute übertragen kann, müssen mindestens 5 von 7 Christen Buße tun. Ich denke, dass es eher noch mehr sind. Wir haben den Blick dafür verloren, was es heißt, sich Gott unterzuordnen und sich ihm hinzugeben. Jemand, der Buße getan hat, stellt keine Forderungen. Er macht keine Ansprüche geltend, sondern er sagt einfach nur, hier bin ich Gott, ich gehöre dir, sag mir, was ich tun soll. Und wenn du an diesen Punkt kommst, dann versichere ich dir, dass Gott dir sagen wird, was du tun sollst. Einige von euch sagen, ich weiß nicht, was Gottes Wille ist. Ich verstehe seinen Plan nicht. Ich möchte dir nahelegen, es zunächst einmal mit Buße zu versuchen. Und dann wird es nicht lange dauern, bis du von Gott eine klare Antwort bekommst. Doch wer nicht bußfertig, sondern starrsinnig ist und seinen eigenen Willen durchsetzen möchte, bekommt keine Antwort von Gott. Nach Repentance, Buße, finden wir in Vers 19 ein weiteres englisches Wort. Wer findet es? Genau, Refreshing, Erquickung. Wenn wir Buße tun, erleben wir mehr und mehr Erquickung. Wir werden lebendig, das Leben wird wieder spannend. Es wird wieder aufregend, in die Gemeinde zu gehen. Es wird spannend, an einem Gebetstreffen teilzunehmen. Es wird aufregend, als Christ zu leben. Das Leben als Christ in der richtigen Haltung ist nie langweilig oder monoton. Wenn es dir langweilig und monoton vorkommt, dann brauchst du Erquickung. Und um erquickt zu werden, musst du vorher Buße tun. Doch Erquickung ist nicht das Endziel Gottes. Ich denke, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten ein gewisses Maß an Erquickung erlebt hat, was man als charismatische Erneuerung bezeichnet oder wie auch immer man das nennen mag. Wir sind dadurch ganz sicher nicht perfekt geworden, doch viele von uns haben Veränderungen erlebt. Diese Erquickung hat uns noch nicht an unser Ziel gebracht. Ich glaube, Erquickung dient dem Zweck, uns neue Vision und neue Kraft zu geben, damit wir weiter auf das letztendliche Ziel Gottes zugehen. In Vers 21 steht das nächste Wort, Restoration, Wiederherstellung. Es ist Gottes Absicht, dass Erquickung Wiederherstellung bewirkt. Ich glaube, dass viele Charismatiker das missverstanden haben. Sie genießen es, im Heiligen Geist getauft zu werden und Geistesgaben zu bekommen, und sie lernen, wie man betet und denken, das sei alles. Doch das stimmt nicht. Es ist nur eine Ermutigung Gottes, die uns helfen soll, auf das Ziel zuzugehen. Das Ziel ist die Wiederherstellung. Im Zusammenhang damit heißt es dann noch, der Himmel müsse Jesus aufnehmen, und ich füge hinzu, behalten, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Deshalb können wir das vierte Wort, das mit Re anfängt, irgendwann im Verlauf dieser Zeit der Wiederherstellung erwarten. Es steht so nicht im Text, man muss es sich dazu denken. Wie heißt es im Englischen? Return, Wiederkehr oder Rückkehr. Wer kehrt zurück? Jesus. Die Reihenfolge lautet Repentance, Buße, Refreshing, Erquickung, Restoration, Wiederherstellung und Return, Wiederkehr. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit der Wiederherstellung befinden. Vieles im Leib Christi wird wiederhergestellt. Die Geistesgaben, die Dienstgaben, Apostel, Propheten und so weiter, auch die Botschaft wird wiederhergestellt. Wir haben die Botschaft lange Zeit über beschnitten. Wir haben immer nur vom Evangelium gesprochen, doch das Neue Testament spricht vom Evangelium des Reiches. Es ist die Botschaft von einem König, der Jesus heißt. Das Evangelium verkündet, dass es einen König gibt, der herrscht und regiert und dem sich die Menschen besser unterordnen sollen. Das Evangelium ist kein angenehmer Ausweg aus unseren Problemen, sondern eine Einladung ins Reich Gottes mit Jesus als König. Das Wichtigste, das Gott meines Erachtens wiederherstellen möchte, ist die Einheit des Leibes Christi. Wenn wir es in diesem Kontext sehen, wird das, was uns vielleicht unrealistisch oder aussichtslos erschien, etwas realistischer. In gewisser Hinsicht ist Einheit meiner Meinung nach eines der Endziele Gottes im Rahmen dieser Wiederherstellung. Denken wir kurz darüber nach, was Einheit bedeutet. Heißt das, dass Gott eine einzige weltweite Denomination möchte, der jeder Christ angehören wird? Meine Antwort lautet, nein, Gott sei Dank nicht. Die Antwort auf die Frage, was Einheit ist, finden wir in jenem Gebet, das Jesus in Johannes 17, 20 bis 23 zum Vater spricht. Dabei geht es unter anderem auch um Einheit, und er sagt: Aber nicht für diese allein bitte ich, das sind die Jünger, die zu jener Zeit bei ihm waren, sondern auch für die, welche durch deren Wort an mich glauben werden. Und wir alle, die wir gläubig sind, sind durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen. Denn das ist ja das Neue Testament. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus betet ganz konkret dafür, dass alle Gläubigen eins sein mögen. Ich will euch herausfordern. Ich glaube nicht, dass Jesus je ein Gebet gesprochen hat, das der Vater nicht erhören wird. Ich denke, die Tatsache, dass Jesus dafür gebetet hat, ist die Garantie für unsere Einheit. Denn alle Gebete Jesu wurden erhört. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das Modell für unsere Einheit ist die Einheit zwischen Vater und Sohn. Diese Einheit basiert demnach nicht auf räumlicher Nähe, denn Jesus war auf Erden, als er dieses Gebet sprach, der Vater jedoch im Himmel. Diese Einheit stützt sich nicht auf Organisationsformen oder Denominationen, weil es nämlich keine Gott-Denomination gibt. Gott ist keine Denomination, somit ist das auch nicht die Einheit, für die Jesus betet. Die Einheit zwischen Vater und Sohn beruht auf ihrer Beziehung. Sie wird möglich durch eine andere Person, nämlich den Heiligen Geist. Obwohl Vater und Sohn getrennt waren, der Vater im Himmel, der Sohn auf Erden, waren sie durch den Heiligen Geist eins. Ohne den Heiligen Geist ist Einheit nicht möglich. Ich hörte einmal, wie ein katholischer Theologe Pfingstlern den Heiligen Geist erklärte. Dabei verwendete er zur Veranschaulichung folgendes Bild. Er sagte: Der Heilige Geist ist die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Ich denke, das war nicht als endgültige theologische Definition gedacht und als solche würde ich sie auch nicht annehmen. Aber es ist ein sehr aufschlussreicher Vergleich. Der Heilige Geist ist die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist im Geist. Wenn nun der Herr dafür betet, dass wir eins sein mögen, wie er und der Vater eins sind, dann betet er nicht dafür, dass wir alle am selben Ort sein und alle einer gemeinsamen Organisation oder Denomination angehören mögen, sondern dass wir untereinander eine Beziehung haben, die wie die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist, also eine Beziehung im Heiligen Geist. Wenn man sich das vor Augen führt, wird deutlicher, was er vorhat. Es macht die Sache nicht leicht, aber es macht Sinn. Gott möchte, dass wir gläubige Christen durch den Heiligen Geist dieselbe Beziehung zueinander haben, wie der Vater zum Sohn hat. Seht ihr, das Christentum ist nicht in erster Linie eine Religion der richtigen Lehre. Wer seine Religion ausschließlich auf Lehre aufbaut, bekommt früher oder später Probleme. Wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass jene Gruppierungen, die das größte Gewicht auf Lehre gelegt haben, sich auch am öftesten gespalten haben. Wenn ich zwei davon nennen dürfte, würde ich die Brüdergemeinden und die Baptisten nennen. Wer kann die vielen verschiedenen Gruppen zählen, die daraus entstanden sind? Warum? Weil sie versuchen, ihre Einheit auf Lehre zu gründen. Lehre ist nicht unwichtig, aber sie ist nicht die Grundlage für Einheit. Und das Christentum ist nicht in erster Linie eine Religion der richtigen Lehre, sondern eine Religion der richtigen Beziehungen. In erster Linie der richtigen Beziehung zwischen Gott und mir und zweitens der richtigen Beziehung zwischen mir und meinen Mitchristen. Das große Symbol der christlichen Kirche, das hier hinter mir steht und das ihr vor Augen habt, ist das Kreuz. Das Kreuz besteht aus einem senkrechten und einem waagrechten Balken. Der senkrechte Balken versinnbildlicht die Beziehung zwischen Mensch und Gott, der waagrechte die Beziehung zwischen den Menschen. Das Kreuz ist jedoch so gebaut, dass, wenn der waagrechte Balken schief ist, zwangsläufig auch der senkrechte Balken schief wird. Wenn der eine schief ist, ist auch der andere schief. Daraus können wir eine wichtige Lektion lernen. Wenn meine Beziehung zu den Mitchristen nicht stimmt, dann stimmt auch meine Beziehung zu Gott nicht. Manchmal betrügen wir uns selbst, indem wir meinen, unsere Beziehung zu Gott sei in Ordnung, ohne unsere Beziehungen zu unseren Glaubensgeschwistern unter die Lupe zu nehmen. Die Einheit, für die Jesus betet, ist also Einheit in Form einer Beziehung durch den Heiligen Geist. Und obwohl es wichtig ist, was wir glauben, neige ich doch zu der Anschauung, dass es angesichts unserer eingeschränkten Erkenntnis und der vielen intellektuellen Begrenzungen höchst unwahrscheinlich ist, dass wir in unserer Zeit noch an den Punkt kommen werden, an dem wir alle bis ins Detail dasselbe glauben. Ich glaube auch nicht, dass das wichtig ist. Es gibt natürlich bestimmte große grundlegende Wahrheiten, die wir alle glauben müssen. Vielleicht sollte ich sie kurz aufzählen. Ich glaube zuallererst, dass Jesus Gott ist. Jesus ist Gott. Ein anglikanischer Rektor sagte einmal zu seinen Leuten, wenn ihr mit der Aussage, Jesus ist Gott, Probleme habt, dann überprüft am besten eure Haltung gegenüber Gott. Zweitens glaube ich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Wenn ich in aller Ehrerbietung etwas dazu sagen darf, wenn er nicht von einer Jungfrau geboren worden wäre, wäre er ein uneheliches Kind gewesen. Drittens glaube ich, dass er ein sinnloses Leben führte. Viertens glaube ich, dass er einen Sühnetod für die Sünden der Menschheit starb. Fünftens glaube ich, dass er körperlich wieder von den Toten auferstanden ist. Und wenn du irgendwelche Probleme damit hast, solltest du auch deine Haltung gegenüber Gott prüfen. Sechstens glaube ich, dass er in den Himmel auffuhr und nun zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Und siebtens glaube ich, dass er als Person in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, um die Lebenden und die Toten zu richten und um sein Königreich auf Erden aufzurichten. Ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen, doch wie viele von euch können sagen, Bruder Prinz, ich glaube an die sieben Dinge, die du eben aufgezählt hast. Könnt ihr bitte die Hand heben? Preis dem Herrn. Ich halte nicht Ausschau nach Leuten, die Hand nicht heben, aber das, was ich sehe, sind auf jeden Fall fast alle, wenn nicht sogar alle. Einige von uns sind vielleicht Anglikaner, Presbyterianer, Baptisten, andere aus einer Hausgemeinde. Ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche Beziehung haben wir zu Gott und welche Beziehung haben wir zu unseren Glaubensgeschwistern. Doch wenn du, sagen wir mal, aus einer Brüdergemeinde bist, aber keine Beziehung zu einem Anglikaner haben kannst, hast du ein massives Problem. Oder wenn ein Anglikaner keine Beziehung zu einem Pfingstler haben kann, hat er auch ein Problem. Einige von uns müssen ihre Beziehungen hinterfragen. In der Anfangszeit meines geistlichen Dienstes war ich sehr darauf erpicht, die exakt richtigen Lehren zu vertreten. Ich bin es gewohnt, analytisch zu denken und Dinge zu definieren. Ich überlegte mir, welche Leute recht hatten, und je mehr Wert ich auf meine Lehren legte, desto weniger wurden die Leute, die recht hatten. Am Ende waren es ungefähr 15,5 Menschen, und bei dem halben war ich mir auch nicht sicher. Dann erkannte ich, dass das weder der Weg zur Einheit noch der Weg zum Glück war, was mich in vielerlei Hinsicht frustrierte. Jesus sagt, diese Einheit, von der er spricht, habe eine doppelte Wirkung auf die Welt. Die Welt könne dadurch glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat, und die Welt könne daran erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat und uns liebt, wie er ihn liebt. Wenn ihr also daran interessiert seid, was ihr zweifellos sein solltet, die Welt mit dem Zeugnis von Jesus zu erreichen, ist dieses Zeugnis der Einheit ausschlaggebend. Es ist sehr gut und wichtig, sich der Evangelisation verpflichtet zu fühlen. Ich glaube jedoch nicht, dass irgendjemand von uns die ganze Welt ganz allein für sich evangelisieren kann. Aber es gibt ein Zeugnis, das, wenn wir es zusammenbrächten, zu der ganzen Welt sprechen würde. Was ist dieses Zeugnis? Unsere Einheit. Jesus sagt, wenn wir diese Einheit wirklich haben, wird die Welt glauben und erkennen, dass das Evangelium wahr ist. Das heißt nicht, dass sich gleich alle Menschen bekehren werden, aber sie werden alle in einer Art und Weise mit der Wahrheit konfrontiert werden, sodass sie sie nicht von der Hand weisen können. Ich möchte nun ein Bild für Einheit aus Psalm 133 aufgreifen, einem sehr kurzen und wunderschönen Psalm, wo es heißt: Sieh, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Beachtet hier das Wort wohnen. Es reicht wirklich nicht aus, nur ein paar Stunden am Sonntagvormittag zusammenzukommen, im selben Gebäude zu sitzen und dieselben Lieder zu singen. Beieinander wohnen bedeutet viel, viel mehr. Es bedeutet, dass wir in vielerlei Hinsicht unser Leben miteinander teilen, einander kennenlernen und Beziehungen zueinander aufbauen. Wiederum geht es also um Beziehungen. Und dann wird Einheit mit zwei wunderbaren Dingen verglichen. Zunächst mit Salböl, mit dem das Haupt des Hohepriesters gesalbt wurde, und anschließend mit dem Tau, der vom Himmel fällt. Es heißt hier, Einheit ist wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons und herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Der Hohepriester wurde mit einem ganz besonderen Salböl gesalbt, das bei normalen Menschen keine Verwendung fand. Zunächst salbte man seinen Kopf, doch man nahm so reichlich Öl, dass es über seinen Bart zum Kragen seines Kleids herunterfloss, ja sogar sein Kleid duftete nach dem Öl. Der Psalmist sagt, so sei die Einheit unter Brüdern. Sie beginnt mit dem Haupt, also Jesus, und fließt hinunter auf den Leib, also auf dich und mich. Und dann heißt es noch, wie der Tau des Hermon. Der Hermon ist der schönste Berg im Nahen Osten. Er liegt im Süden des heutigen Syrien, ja eigentlich an der syrisch-israelischen Grenze. Und manchmal liegt sogar Schnee auf dem Hermon. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Es heißt, dieser wunderbare Tau des Hermon fließe herab auf Zion, also auf Jerusalem. Und dann heißt es noch über diese Einheit, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Wohin? Wo Brüder in Einheit beieinander wohnen. Ich treffe viele, viele Christen, die sich nach dem Segen Gottes ausstrecken. Ich schlage ihnen dann oft vor, nicht so viel Zeit in die Suche nach dem Segen an sich zu investieren, sondern vielmehr die Bedingungen für diesen Segen zu erfüllen. Dann brauchen sie ihn auch nicht extra zu suchen, er kommt von alleine.